Der Gipfel der Bildung mit Jan-Martin Viada und Patrick Honecker.
Herzlich willkommen zu einem neuen Gipfel der Bildung. Mein Name ist Jan-Martin Viada.
Und ich bin Patrick Honecker.
Du Patrick, stell dir vor, ich war neulich mit unserem 8-Jährigen, oder der ist noch 7, der wird bald 8, in Barcelona. Wir machen das immer so, dass wir so Eltern-Kind-Wochenenden mal machen. Und dann, wir haben ja 4 Kinder und da haben wir Antoni Gaudi kennengelernt. Sagt dir der was?
Ja, also ich weiß nur, dass er ein Architekt war und die Sagrada Familia, also das ist ja wohl sein berühmtestes Werk, was er da geschaffen hat in Barcelona, das kenne ich auch noch.
Klingt aber nach Wikipedia-Wissen, ehrlich gesagt.
Ehrlich gesagt, ja, es ist auch noch ein bisschen angewürzt mit ChatGPT, der hat mir auch noch mal ein paar Tipps gegeben, aber viel mehr kann ich jetzt nicht sagen. Jetzt bin ich ja gespannt, du hast bestimmt eine interessante Verbindung zum Thema Bildung.
Ja, du kannst dir ja vorstellen, also eigentlich wollte unser Sohn vor allem nach Barcelona wegen des FC Barcelona und dem Camp Nou, was aber gerade umgebaut wird, haben wir nicht viel gesehen. Und dann haben wir gesagt, naja, Barcelona, Architektur, Antoni Gaudi, Sagrada Familia, genau wie du, mein Wissen war da genauso ausgeprägt. Und dann sind wir da hingegangen und der war richtig beeindruckt. Das ist ja wirklich eine richtig krasse Kirche. Und kennst du die Geschichte von Antoni Gaudi? Wahrscheinlich nicht.
Nee, sag mal, wie alt ist dein Sohn, der jetzt beeindruckt war, dass ich das auch so ein bisschen
einordnen kann? Der wird jetzt 8 gerade im Januar.
Okay.
Und übrigens war jetzt meine Stimme so ein bisschen raus. Wir haben gerade festgestellt, es geht ja gerade überall Corona rum. Und unser Großer hat da gerade gesagt, er lässt sich jetzt auch testen. Vielleicht kommt er nachher nach Hause. Aber zurück zum Thema. Also, Antoni Gaudi, 1885, 86, ist der Kirchenbau, hat er begonnen, der Kirchenbau. Mhm. Hat Antoni Gaudi 40 Jahre lang ungefähr dran gebaut, ist dann bei einem Unfall mit der Straßenbahn ums Leben gekommen und seitdem wird weitere 100 Jahre dran gebaut. Also mittlerweile bauen die 130, 140 Jahre daran, sind immer noch nicht fertig. Aber
sorry, das beeindruckt mich jetzt überhaupt nicht, weil ich habe ja lange in Köln.
Jetzt kommst du mit dem Kölner Dom
gleich. Jetzt genau. Du weißt, wie lange der Kölner Dom gebaut worden ist. Ja, das sind Jahrhunderte. Was sind denn da schon 150 Jahre? Gar nichts.
Ja, einerseits. Andererseits, ich fand es total erstaunlich, dass da jemand ist, der hat eine Idee, auch eine verrückte Idee, wenn man sich die Kirche anschaut. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Und er weiß eigentlich schon, während er daran arbeitet, dass er nie derjenige sein wird, der das fertig bekommt. Der wird nie die fertige Kirche sehen. Das macht aber nichts. Der baut, der hat eine Fantasie, der macht es. Und tatsächlich gibt es seitdem Generationen um Generationen von Architekten, die daran weitergearbeitet haben. Und jetzt tatsächlich 2032, 2033 soll das fertig werden, das Ding. Und ich finde es total beeindruckend, weil es einerseits zeigt, welche Ideenkraft Menschen haben und andererseits auch, welches Vertrauen wir eigentlich doch wieder haben können darin, dass andere auch weitermachen, dass man Großes anfangen kann und dass das von anderen dann auch irgendwie weitergemacht wird.
Ja, und das Interessante auch, dass man so wenig eitel ist. Ja, ich meine, das ist ja immer noch ein Gaudi-Bau. Da kannst du als Architekt dran oder Architektin dran weiterarbeiten, aber letztendlich wirst du nie wahrscheinlich namentlich mit diesem Gebäude in Verbindung gebracht werden.
Richtig, es wird immer Gaudi sein, es wird immer Sagrada Familia sein. Und apropos eitel, der Mann selber war so uneitel, dass er offenbar so wenig auf sich geachtet hat, dass er, als er diesen Unfall hatte, ist er nicht gleich gestorben. Und haben sie ihn für einen Obdachlosen gehalten. Die haben den nicht erkannt. Einen der bekanntesten Architekten seiner Zeit. Der ist dann gar nicht richtig behandelt worden. Übrigens auch interessant, wie die damalige Zeit war. Obdachlose hat man gar nicht richtig behandelt. Hat dann irgendwann nur gemerkt, das ist der ja. Und er war eigentlich schon quasi tot. Aber auch das ist interessant, finde ich, dass so Großes dann entsteht und die Person tritt dahinter auch total zurück auf eine gewisse Weise. Naja, das ging mir nur durch den Kopf und ich bin froh, dass tatsächlich unser bald 8-Jähriger sich da hat von anstecken lassen. Das zeigt eben auch, mit der Bildung ist es noch nicht alles verloren.
Ja, ich glaube einfach diese Erfahrung von Prozessen, ja, also dass man sieht, wie gemeinsam etwas gestaltet werden kann, wie Architektur auch entsteht, wie Geschichte auch erfahren werden kann. Das sind wahrscheinlich ganz andere Lernprozesse, als wir zum Teil auch in unseren Schulen haben, ja, wo ja doch sehr, sehr viel auf eine andere Art und Weise vermittelt wird, als über solche Arten der anschaulichen Vermittlung, die man hat.
Naja, und aber was natürlich auch in Schulen ist oder sein sollte, ist natürlich so ein bisschen so eine Langfristigkeit, so ein Blick nach vorne, vielleicht nicht nur, was heute angeht oder morgen angeht, sondern auch vielleicht mal ein paar Jahre vorausschauen, vielleicht auch mal sich überlegen, wie könnte Schule denn künftig aussehen? Und ich glaube, Patrick, das bringt uns so ein bisschen zu unserem heutigen Gesprächspartner.
Absolut. Absolut. Wir haben jetzt hier in der Leitung Jöran Moos-Meerholz. Herzlich willkommen, Jöran.
Danke für die Einladung.
Hallo Jöran.
Hallo Jöran. Und wir haben es auch gerade gesagt, Corona geht um, du hast auch Corona. Ja. Wenn du hustest, wir haben totales Verständnis dafür. Nichtsdestotrotz, wir versuchen so viel wie möglich mit dir zu reden. Ich guck mal kurz hier in deine Liste. Du hast, da steht Diplom-Pädagoge, Bildungsexperte, Agenturinhaber, Moderator, Podcaster, Bücherschreiber. Habe ich da jetzt irgendwas vergessen?
Also ich fühle mich ausreichend vorgestellt. Das,
vielleicht Influencer könnte man noch sagen, Jöran. Das ist auch so ein moderner Begriff, Influencer. Ein Influencer, der die Zukunft der Schule beeinflussen möchte.
Würde ich mir nicht zu eigen machen, das Influencer-Konzept. Finde ich, wenn man so eine Abwägung machen würde, dann lebt ja ein Influencer davon, sehr stark auch immer sich in den Vordergrund zu stellen. Das ist mir zwar nicht ganz fremd, aber ich würde sagen, im Zweifelsfall wäre das nicht das, was ich als Kern meiner Aufgabe beschreiben würde.
Okay, vielleicht aber trotzdem den Podcast ein bisschen influencen können wir heute machen mit dir, ne? Das geht.
Wir versuchen es.
Wie nennst du dich denn selber, Jöran, wenn du dich vorstellst?
Es wechselt immer wieder. Ich habe eigentlich lange Zeit mit diesem Diplompädagoge oder Diplom-Erziehungswissenschaftler gearbeitet und jetzt festgestellt, naja, das weiß eigentlich jetzt so eine jüngere Generation gar nicht genau, was das sein soll. Also früher wusste man, Diplompädagogik waren die Leute, die nicht in Schule gegangen sind, so als negative Definition zumindest. Und das funktioniert halt auch nicht mehr. Deswegen ist es tatsächlich sehr unterschiedlich nach Kontext, was ich jeweils erklären kann. Für den Bereich Schule sage ich tatsächlich, wenn mich vorher jemand fragt, wie sollen wir sie vorstellen, dann sage ich meistens sowas wie, kein Lehrer ist das Wichtigste, was sozusagen erstmal für die Position wichtig ist, weil ich kann nicht sagen, was Montagmorgen um 8 Uhr direkt handlungsleitend relevant sein könnte. Ich kann von ein bisschen weiter draußen einen Rahmen oder eine Hintergrundfolie liefern, aber hab nicht die eigene Praxis.
Klingt fast so ein bisschen wie eine Beruhigung. Ich bin kein Lehrer, ich bin nur Diplompädagoge.
Ist es auch. Also in Schule ist man ja tatsächlich, finde ich, noch mehr als anderen Bereichen sensibilisiert für die Frage, welche Perspektive hat die Person, die da irgendwie von außen eingeflogen wird oder irgendwas sagen soll. Und da ist es für mich tatsächlich eine wichtige Unterscheidung zu sagen, ich habe hier in diesem Raum, wenn da 100 Leute sind, bin ich auf Platz 100 der Praxiserfahrung in Sachen Unterricht.
Du sagst, du hast jetzt nicht die Praxiserfahrung, trotzdem hast du ein Buch geschrieben, was den Titel hat Schule 2035, Lernen nach Digitalisierung und KI. Und da wollen wir gleich mal ein bisschen drüber reden. Wie kam das eigentlich? Also hast du irgendwann mal gesagt, dass mit Digitalisierung in der Bildung, das könnte auch als Geschäftsmodell funktionieren?
Als Geschäftsmodell glaube ich nicht. Also für mich war jetzt die Motivation für dieses Buch relativ persönlich im Sinne von, ich wusste nicht mehr, was noch Sinn macht, weil der Verlag wollte das ganz gerne und ich dachte, das irgendwie im Moment in der aktuellen Situation in der Schule wollen die Leute nicht 10 Jahre in die Zukunft denken. Sie sind froh, wenn der Laden morgen nicht zusammenbricht an vielen Stellen. Und dann habe ich ein anderes Buch gelesen, nämlich von Florence Gaub, Zukunft, eine Bedienungsanleitung. Und das hat mich einfach überzeugt, so richtig auf argumentative Ebene. Also Florence Gaub sagt, es ist nicht nur für die Zukunft, sondern schon für die Gegenwart, für die Handlungsfähigkeit sehr relevant, dass man Zukunftsbilder hat. Und dass die erstens vorhanden, zweitens positiv und drittens als gestaltbar wahrgenommen werden, also dass ich da irgendwie Einfluss drauf habe. Und dafür wieder sagt sie, dafür muss das Zukunftsbild eine gewisse mittlere Distanz haben. Also es darf nicht zu nah dran sein, so irgendwie sowas wie, was wir morgen oder in Schule, ist das vielleicht auch nächstes Jahr, ganz anders machen könnten, ist zu nah dran und sieht dann fast unmöglich aus. Ganz weit weg ist auch schwierig, dann hat das irgendwie nichts mehr mit mir zu tun. Und die 10 Jahre sind irgendwie so eine mittlere Distanz, wo ich mir dann überlegt habe, okay, bei Schulen ist das was, wo wir zumindest bei vielen Einzelschulen sehen, dass ganz große Veränderungen in 10 Jahren möglich sind. Also es gibt zumindest so den exemplarischen Beleg, ja, große Veränderungen in 10 Jahren sind möglich. Auf Systemebene weiß ich nicht. Auf Ebene der Einzelschule haben wir es gesehen.
Bleiben wir mal ein bisschen bei deinem Buch. Ja. Schule 2035. Du sagst selbst, dass das sicher nicht das erste Buch über die Zukunft der Schule sei, aber das erste Buch aus der Zukunft. Gib zu, es klingt catchy, aber auch ein bisschen nach PR, oder? Also, kommst du jetzt darauf?
Ja, also tatsächlich habe ich mir alle Bücher irgendwie mal angeguckt im Vorfeld, die irgendwas mit Schule und Zukunft im Titel haben. Und die allermeisten sind aber Gegenwartsbücher. Also so 7 Thesen, was wir für den Weg in die Zukunft brauchen oder sowas. Und dann habe ich gedacht, ich würde den Ansatz gerne umdrehen und habe tatsächlich ja im Kern des Buches 5 Schulen im Jahr 2035 beschrieben. So wie ein Schulporträt, so mit richtig wörtlicher Rede. Was sagen die Leute, die da unterwegs sind? Was macht die? Was treibt die um? Bis dazu würde ich sagen, was haben die für Werte oder sowas? Und das würde ich schon sagen, ist was ich woanders vorher nicht gefunden habe, so tatsächlich das mal konkret zu beschreiben, wie das da aussieht, wie diese Konzepte umgesetzt werden. Es kommt noch ein anderer Punkt hinzu. Und zwar war ich sehr erstaunt in der Recherche, wie wenig diese Idee von ein Zukunftsdenken betreiben, ein Zukunftsbild entwickeln, so im Sinne von, wo wollen wir eigentlich hin mit dieser ganzen Sache? Welche Schule wollen wir eigentlich als Gesellschaft, als Schule, als Team, als Individuum? Wie unterrepräsentiert das ist? Also ich habe mir mal aus meinem Regal so die ganzen Ratgeber Schulentwicklung auf 600 Seiten oder sowas rausgenommen. Gibt es irgendwie viele tolle Bücher mit ganz tollen Methoden und habe einfach so eine Mini-Empirie gemacht, nämlich gezählt, wie viele Seitenzahlen widmen diese Bücher jeweils dem Zukunftsbild ausformulieren am Anfang von so einem Prozess. Und es ist je nach Buch irgendwo zwischen 0 und 2%.
Also, aber kurz nachfragen, ist das nicht klassisch Zukunftsforschung? Also Zukunftsforschung läuft doch im Grunde so, dass man sich Szenarien überlegt, wie könnte die Zukunft sein und versucht, diese Szenarien irgendwie plausibel anhand bestimmter Indikatoren herzuleiten. Das ist doch eigentlich Zukunftsforschung, oder, Jöran?
In der Zukunftsforschung ist es relativ gut etabliert, auch so diese beiden Richtungen sozusagen. Irgendwie ich extrapoliere mal die Zukunft und gucke danach irgendwie, wie ich irgendwie auch zu einem wünschenswerten Zukunftsbild hinkommen kann. Für den Bereich Schule ist Zukunftsforschung ja relativ dünn. Also mein alter Mentor Stefan Aufmanger hatte irgendwie zufällig auch, glaube ich, vor 1-2 Jahren genau dazu mal einen Aufsatz geschrieben. Und es war aber sehr, oder ist noch sehr, sagen wir freundlich, explorativ, wie die Erziehungswissenschaften dieses Feld angeht. Und vermutlich ist es ja auch ganz klar, weil wir haben Schule ja nie dafür erfunden, dass sie sich ständig neu gestaltet und gar nicht weiß, wo sie hin soll, sondern Schule haben wir dafür erfunden, dass sie Stabilität weitergibt von dem, was sich in der Vergangenheit bewährt hat.
Ja, was du gerade anhörtest, eigentlich die Strategiefähigkeit, ist die bei Schulen vorhanden? Du hast jetzt Florenz Gaub genommen. Florenz Gaub, das muss man dazu sagen, arbeitet für die NATO und macht vor allem im militärischen Bereich Zukunftsszenarien. Also es sind so klassische Foresights, wenn man das so sagt, so Entwicklungen, auch um ein bisschen abzuschätzen, welche Krisenszenarien können möglicherweise auf die Nationen zukommen. Jetzt runtergebrochen auf die Schule, ist das so ein bisschen auch der Tatsache geschuldet, dass du festgestellt hast, es gibt diese Strategiefähigkeit viel zu wenig in unseren Schulen. Wir müssen uns da ein bisschen was übernehmen, vielleicht auch von der Militärforschung?
Das wäre jetzt explizit jedenfalls nicht in meinem Kopf passiert, dass ich dachte, wir müssen uns da am Militär orientieren.
Würde bei die Zeit passen, Jöran.
Absolut.
Würde passen, überlege ich mir, falls ich mehr Influencer sein will, dass ich aus Schulen von Militär lernen können oder sowas. Das wäre bestimmt als Buch kontroverser als Titel gelaufen und so. Aber also ich glaube tatsächlich, dass es für Schulen jetzt nicht so akut, so irgendwie im Sinne von dieses Jahr oder sowas, aber so geschichtlich gesehen war das nicht das, was für Schulen relevant war, das groß in die Zukunft gucken. Ne? Also ich meine jetzt wirklich auf Jahrzehnte und Jahrhunderte bezogen, haben Schulen geguckt, was hat sich in der vorherigen Generation bewährt, das geben wir dann in die nächste weiter. Und inzwischen stehen wir so mittendrin, dass wir merken, naja, es ist gerade so ein schwieriges Spannungsfeld, wir sollen auf eine Zukunft vorbereiten, wissen aber gar nicht ganz genau, wie die aussehen soll und was für Anforderungen es da gibt. Und an diesem Übergang braucht es auf jeden Fall jetzt nicht noch mehr zu gucken, irgendwie, wie geben wir noch mehr Kanon und etabliertes Wissen weiter, sondern zusätzlich die Perspektive, wie gestalten wir diese Veränderungen? Und da würde ich sagen, ist die größte Leerstelle die Frage, wo wollen wir eigentlich hin?
Jetzt hast du eine Menge über Methode gesprochen. Jetzt sind wir natürlich auch neugierig. Du hast da unterschiedliche Szenarien entwickelt, wie Schule aussehen könnte in 2035. Gib doch mal so ein paar Einblicke, was das für Szenarien sind.
Darf ich mal ganz kurz sagen, ich prognostiziere im Jahr 2035 sieht die Schule genauso aus wie heute.
Nein, komm, wir machen jetzt mal was wirklich strategisch hoffnungsvoll ist.
Jöran.
Oh, hoffnungsvoll, okay. Also im Buch sind fünf individuelle Schulen beschrieben und ich würde behaupten, das sind eigentlich in Wirklichkeit 6, weil die 6. sozusagen die übergreifende Frage ist. Und die übergreifende Frage ist so, das Schulsystem hat sich so entwickelt, dass es eine große, große Breite unterschiedlicher Schulen gibt. Das ist ja schon mal eine bildungspolitische Annahme, die nicht gesetzt ist. Dafür bräuchte es irgendwie den Freiraum, dass Schulen sich so unterschiedlich entwickeln können. Und damit sind natürlich auch viele Probleme verbunden, weil es ist toll, wenn ich irgendwie hier in der Mitte von Hamburg mir was aus verschiedenen Schulen aussuchen kann. Aber wenn ich irgendwo auf dem Land lebe, wo es genau eine Schule zur Auswahl gibt, kann ich auch nicht damit anfangen, dass da irgendwie große Vielfalt insgesamt vorhanden ist. Die einzelnen Schulen sind pädagogisch sehr, sehr unterschiedlich aufgestellt von den Werten auch, und das bildet sich dann auch in ihrer Technologienutzung ab. Es gibt, fangen wir mal bei dem radikalen Extrem an, das Manfred-Spitzer-Lyzeum, in dem alle digitalen Technologien verboten sind. Und man versucht also sehr viel, sich zurückzubesinnen auf Grundlagen, auf Kanon, auf direktes menschliches Miteinander. Und das ist tatsächlich irgendwie so eine ganz seltsame Mischung in dieser Schule, weil es auch ganz unterschiedliche Menschen anzieht. Also es gibt im Jahr 2033 dann so ein Enthüllungsbuch über diese Schule, was alles für seltsame Interessen da irgendwie im Hintergrund stehen. Gleichzeitig gibt es aber auch ganz viel so reformpädagogische Anschlussfähigkeit, sodass die Schule tatsächlich irgendwie vielleicht die intern im Jahr 2035 kontroverseste Schule ist. Also sie haben beispielsweise auch das Sitzenbleiben abgeschafft, weil sie gesagt haben, naja, wir bieten ja genug Unterstützungssysteme, wenn Leute nur rechtzeitig vorher Bescheid kriegen und ein Unterstützungssystem kriegen, dann brauchen wir das Sitzenbleiben auch nicht mehr, weil dann können die auch gleich von der Schule gehen, wenn die das hier nicht schaffen.
Du hast sehr viele Namen schon rein. Florence Gaub haben wir schon gesagt, Politikwissenschaftlerin, NATO. Jetzt hast du Manfred Spitzer erwähnt. Manfred Spitzer ist eigentlich Neurowissenschaftler, relativ bekannter. Warum Manfred Spitzer Lyzeum? Was hat er da für einen Einfluss?
Ich muss gerade mal gucken, wann das war, aber es gab eine Elterninitiative, die diese Schule gegründet hat sozusagen, und die haben dann, ich weiß jetzt nicht mehr wann, ich glaube 2029 oder sowas, halt gesagt, irgendwie, wir wollen, dass dieses Gymnasium, das hieß vorher einfach, keine Ahnung, Gymnasium am Stadtwall oder sowas, umbenannt wird an Manfred-Spitzer-Lyzeum, weil es dann eine starke gesellschaftliche Entwicklung gab. Im Buch heißt sie die Pro-IRL-Bewegung, Pro-Interaktives und Reales Lernen, und die orientieren sich halt beispielsweise an den Arbeiten von Manfred Spitzer, die da sagen, alles, was mit Bildschirm und digitalen Technologien zu tun hat, ist erstmal schädlich. Deswegen wollen wir das erstmal aussperren. In der Gesellschaft gibt es schon genug davon. Und die haben dann tatsächlich einen Antrag gestellt in der Schulversammlung, waren auch viele Lehrkräfte auf ihrer Seite, dass die Schule umbenannt wird nach Manfred Spitzer. Das heißt, er hat das jetzt nicht selbst gegründet, sondern er war sozusagen ein ideelles Vorbild für viele, die die Umgründung vorangetrieben haben.
Also Jörein, ich bin beeindruckt, wenn du darüber so redest. Ich dachte eben wirklich so, ach, wann ist denn das gegründet worden und so? Also völlig überzeugt, wie als ob das schon Vergangenheit sei. Du hast das schon ziemlich verinnerlicht.
Ich habe ja auch Szenarien mit den Schulen, und es ist tatsächlich für mich das Spannendste an diesem Buch, diese Verwirrung an dem Übergang zwischen was wirklich passiert ist und was dann in der Zukunft in dem Buch, ich kann es ja sagen, ausgedacht ist.
Was? Das ist ausgedacht?
Nein.
Also. Und wir haben lange überlegt, ob wir das dann auch mit einer Zeitmaschine irgendwie unterfüttern, aber es soll ja eine gewisse Seriosität haben, und tatsächlich ist es auch so, ich habe jetzt so die ersten Veranstaltungen gemacht, wo ich was aus dem Buch vorgelesen habe. Das ist ja für mich sehr neu, so aus Büchern vorlesen. Und es ist total toll, wenn so das entsteht, mit, dass die Leute sagen, gibt's das jetzt wirklich oder hat er sich das ausgedacht? Und unterwegs googeln oder beim Lesen oder sowas. Das passiert irgendwie immer an diesen Schnittstellen. Und ich behaupte, dass die Leute dann häufiger sagen, oh, das gibt's ja wirklich.
Aber apropos, ne, ausgedacht, ein bisschen seriös wollen wir jetzt ja an der Stelle mal sein. Also, wie fundiert ist denn das? Worauf legst du das, oder wie belegst du das? Worauf gründest du das? Inwiefern hast du dich mit wissenschaftlichen Theorien auseinandergesetzt?
Inwiefern hast du ChatGPT genutzt oder andere?
Ich habe ja gelesen, das kann ich ja mal kurz zitieren. Hat viel von seinem bisherigen Wissen, also Jörin hat viel von seinem bisherigen Wissen im Dialog mit Perplexity und Vertiefung in der Fachliteratur weiterführt. Hat gedacht, im Dialog mit einer KI. Also, erzähl mal, überzeug mich davon, dass das fundiert ist.
Ja, da würde ich jetzt einmal unterscheiden, weil das Buch hat zwei ganz unterschiedliche Teile. Das eine sind diese ausgedachten Schulporträts, und das andere sind so 10 Methoden, das sind quasi Steckbriefe für Methoden, wie Schulen selbst Zukunftsdenken machen können. Und dieser zweite Teil ist einfach ganz traditionell gemacht. Irgendwie, ich würde mal sagen, keine Ahnung, 2 Drittel davon irgendwie habe ich selber als Methoden auch schon mal angewendet, und 1 Drittel einfach nochmal geguckt, was in der Fachliteratur dazu steht. Und dazu habe ich relativ viel Perplexity so genutzt, im Sinne von, ich habe hier einen Steckbrief geschrieben von der Methode, kannst du den mal fact-checken, kannst du mal gucken, wo irgendwie auch Lücken sind, was fehlt und so weiter. Und das war dann häufig so ein dialogischer Ping-Pong, wo es darum ging, tatsächlich irgendwie einfach sachlich begründete, fundierte Steckbriefe zu machen. Da gibt es dann jeweils auch irgendwie ein Quellenverzeichnis am Ende des Steckbriefs, ganz traditionell. Wenn man über das Jahr 2035 schreibt, ist es natürlich irgendwie ein bisschen schwieriger, weil alles, was tatsächlich für das Jahr 2035 da steht, erstmal ausgedacht ist. Und ich habe jetzt mir nochmal überlegt, was ist tatsächlich sozusagen das Fundament dessen, was ich mir ausgedacht habe, weil ich würde schon sagen, naja, das ist zwar ausgedacht für das Jahr 2035, aber nichts davon ist komplett neu ausgedacht, sondern es ist eigentlich relativ banal das, was jetzt schon alles da ist, extrapoliert. Also nichts davon ist irgendwie komplett neu oder ich würde auch sagen, nichts davon ist so richtig Science Fiction oder sowas. Und da habe ich geguckt, naja, ich beschäftige mich ja irgendwie mit dem ganzen Themenfeld Digitalisierung und Bildung seit Jahrzehnten und ich glaube, je länger man das macht, desto verworrener sind auch sozusagen die Quellen, die man hat. Also man weiß dann einfach irgendwie, wie ein intelligentes, tutorielles System funktioniert oder funktionieren soll, muss man irgendwie sagen, im Jahr 2025. Und das musste ich nicht nachgucken. Und ich habe mir im Vorfeld auf euer Gespräch tatsächlich überlegt, wo habe ich das denn her? Und dann würde ich sagen, naja, ich habe wahrscheinlich einfach tatsächlich sehr viel darüber gelesen und jetzt beim Schreiben nicht sagen müssen, irgendwie, ich gucke jetzt nochmal bei Watson 2022 nach oder sowas. Ich habe nochmal gemerkt, dass ich relativ viel darüber gelernt habe selber. Ich habe in den letzten Jahren relativ viel auch so Übersetzungsarbeiten gemacht für so Bücher, KI und Bildung und so weiter. Da lernt man wahnsinnig viel darüber, finde ich. Und ansonsten habe ich im Buch irgendwann tatsächlich aufgegeben, weil meine Lektorin wollte sehr gerne, dass wir auch zu diesem fiktiven Teil so eine Art Quellenverzeichnis machen. Und das habe ich tatsächlich gemerkt, kann ich nicht, weil das sozusagen so verworren ist, woher die Konzepte stammen oder das Wissen. Und deswegen haben wir im Buch nur ein Wurzelverzeichnis gemacht, wo ich sagen würde, okay, meine Konzepte pädagogischer Natur über Schulen habe ich ganz viel daher, dass ich, weiß nicht, lange Zeit mit ganz vielen Schulpreisschulen zusammengearbeitet habe, früher mit Reinhard Karl zusammen das Archiv der Zukunft gegründet habe, auch so ganz viel ambitionierte pädagogische Konzepte in Ausarbeitung waren. Aber ich kann tatsächlich jetzt nicht an den einzelnen Stellen jeweils sagen, okay, das ist eine Darstellung von intelligenten tutoriellen Systemen nach XY. Ich würde trotzdem behaupten, es ist relativ gut fundiert. Auch da habe ich Perplexity ganz viel zu so einem Fact-Checking genutzt. So hier irgendwie, ist das plausibel? Fehlt hier was?
Wohl wissend, dass ja künstliche Intelligenzen ja durchaus auch beim Fact-Checking manchmal versagen, ne? Also die denken sich ja dann gerne Sachen aus, die zu dem passen, was wir haben.
Das stimmt. Ich würde aber tatsächlich sagen, so mein Zwischenstand 2025 ist so ganz pauschalisierend gesagt nicht mehr oder weniger als andere Quellen, mit denen ich arbeiten würde. So, also wenn ich jetzt sagen würde, ich frage stattdessen, also das klingt jetzt so negativ, also ich frage stattdessen irgendwie Professorin XY zu dem Thema, kannst du da mal drüber gucken? Dann würde ich sagen, ist, wenn man 20 Professorinnen gegen 20 gut formulierte Perplexity-Prompts antreten lassen würde, unentschieden.
Oh. Professoren halluzinieren auch manchmal. Und im Übrigen
aber ist es eine steile These.
Arbeit.
Ist aber eine steile These. Weiß ich nicht, ob das hundertprozentig stimmt, aber lass uns mal dahingestellt. Das ist ja deine These.
Es ist ja auch, Patrick, es ist ja keine wissenschaftliche Arbeit in dem Sinne. Und von steilen Thesen leben wir ja auch ein bisschen. Also insofern, die These wird sicherlich in dem Teaser zu diesem Podcast auch drin sein, Patrick. Aber du wolltest gerne noch mal ein zweites Szenario hören.
Genau. Also wir haben jetzt ja eins. Du hast gesagt, das ist so ziemlich auf der einen Seite. Und es kam ja noch vielleicht was auf der anderen Seite, was du als Szenario entwickelt hast.
Ja, also es gibt von diesen fünf Schulen die eine, die so ganz, ganz seltsam ist, weil die lernen da, was sie wollen. Also ich habe bei euch im Podcast gerade Anke Langner gehört mit der Universitätsschule Dresden. In dem Buch ist auch ein Element der Universitätsschule Dresden ein Vorbild für diese Schule gewesen, nämlich die Urlaubsregelung, weil die Schülerinnen können einfach Urlaub nehmen in dieser Schule im Jahr 2035. Das ist die Unschule. Und da sieht man vielleicht auch so ein bisschen, woher sozusagen dieses Wissen kommt. Also in dem Buch steht drin, die haben sich orientiert bei dieser Urlaubsregelung, dass Schüler einfach im Jahr 40 Tage Urlaub frei nehmen können an dem Konzept der Universitätsschule Dresden aus 2019. Das Konzept der Universitätsschule Dresden aus 2019 gibt es wirklich so. Und das ist dann wirklich irgendwie, würde ich behaupten, in dem Buch richtig wiedergegeben. Gleichzeitig hat dann sofort sich die Universitätsschule Dresden gemeldet und gesagt, Moment, aber wir haben das seitdem weiterentwickelt. Weiß ich, ist aber für das Storytelling zu komplex. Da wäre es ein Sachbuch, wenn ich sagen würde, die Entwicklung des Konzeptes da und da. Das heißt, im Buch wird dann nur rausgegriffen, im Jahr 2019 gab es dieses Konzept, im Jahr 2035 wird es an dieser Schule so und so gemacht. Und die haben beispielsweise ganz stark dieses irgendwie, die können da lernen, wann sie wollen, was sie wollen. Sie sind davon motiviert, dass sie sagen, sie wollen alles lernen, einem Ziel unterordnen, nämlich, dass die SchülerInnen während ihrer Schulzeit nicht weniger Freude am Lernen haben als bei ihrer Einschulung. Das scheint übrigens bei Lesungen so die radikalste These zu sein. Man kann behaupten, dass die KI alles kann. Und dann die Leute, ja, vielleicht ist es in 10 Jahren so, wenn man sagt, irgendwie, wir ordnen alles diesem Ziel der Lernfreude oder zumindest Interesse am Lernen unter, vollkommen utopisch. Da hilft aber beispielsweise dann Digitalisierung und KI als Antwort auf ein pädagogisches Problem, nämlich wenn ich dann ein bestimmtes Projekt habe und sage irgendwie mich als den 13-jährigen Jöran, der will halt den ganzen Tag nur sich mit Angeln, kein reales Beispiel, aber beschäftigen, irgendwas, mit dem ich mich nicht auskenne, dann ist es ja in diesen Konzepten so, dass die Pädagoginnen vor Ort ganz wichtig sind, um das zu begleiten, nicht nur im Lernprozess irgendwie aufrechtzuerhalten, sondern auch tatsächlich um zu unterstützen. Und im Moment ist in diesem Konzept eine große Schwachstelle, dass der 13-Jährige braucht diesen Input genau jetzt. So. Und im Moment können wir sagen, ja, google das doch mal oder hier ist ein Artikel oder vielleicht habe ich sogar ein Buch für dich oder sowas. Im Jahr 2035 ist es möglich, dass tatsächlich sehr schnell ein sehr individuelles Lehrangebot sozusagen ist, weil was ich bei Besuchen in diesen Schulen immer festgestellt habe, ist, die brauchen das wirklich genau jetzt. Wenn die Lehrkraft jetzt nicht verfügbar ist oder sagt, ich suche bis nächste Woche was raus oder sowas, ist zu spät. Und das ist so ein Beispiel dafür, wie tatsächlich Digitalisierung und KI, glaube ich, pädagogischen Konzepten sehr hilfreich als Teil von Antworten auf große konzeptionelle Fragen sein kann.
An wen richtet sich eigentlich deine Arbeit jetzt, dein Buch? Ist das für Politik, ist das eher für Schulpraxis oder willst du einfach ein Schulaufklärer für die breite Öffentlichkeit sein?
Ja, also meine Beobachtung 2024, 2025 ist, dass diese ganzen aktuellen Diskussionen, die wir um KI und Digitalisierung haben, eigentlich immer eine verdeckte Umkehr der Frage ist, welche Schule wollen wir eigentlich? So. Wenn wir uns fragen, irgendwie, okay, wofür braucht es denn die menschliche Lehrkraft noch, wenn die KI doch so viel kann? Oder wie gestalten wir das mit dem individuellen Lernen und der Gemeinsamkeit, wenn die irgendwie jetzt hochadaptive Lernprogramme oder Lehrprogramme vor sich haben? Oder warum soll ein Schüler, eine Schülerin das noch lernen, wenn die KI das doch irgendwie viel besser kann? Und so weiter und so weiter. Das sind eigentlich immer verdeckte Fragen, wo ich sagen würde, in Wirklichkeit steht die Frage dahinter, wofür braucht es das? Warum machen wir das? Welche Schule wollen wir eigentlich? Und insofern ist mein Buch eine Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen, um nicht nur akute Fragen so brennend zu beantworten, so okay, was sage ich dem jetzt morgen, damit er das irgendwie noch weiter lernt oder wie gestalte ich die Prüfung so, dass er irgendwie nicht betrügen kann oder sowas, sondern mit längerfristiger Perspektive, wofür machen wir das? Und meine These ist, dass alle Leute, die sich diese Fragen stellen, wenn sie ein Bild haben, welche Schule sie im Jahr 2035 wollen, auch für die Gegenwart bessere Antworten haben, wofür machen wir das Ganze hier?
Und für die Politik? Also hast du das Gefühl, dass du damit auch die Politik erreichst oder dass du da tatsächlich was bewegen kannst, auch auf der übergeordneten?
Meine Datenlage ist zu dünn, um zu sagen, das Buch erreicht jetzt so und so viel Politik. Also das ist jetzt irgendwie, wir sprechen, nachdem es 2,5 Wochen draußen ist. Ich habe von 2 Politikerinnen zumindest den Verdacht, dass sie es wirklich gelesen haben, als sie mir Rückmeldung gegeben haben. Mhm. Aber das ist ja dann nicht sehr breit. Ne? Ich glaube aber tatsächlich, dass insgesamt auf der höheren Ebene der Politik in den letzten Jahren die Bereitschaft für grundsätzliche Änderungen viel höher geworden ist als früher. Also ich habe nicht mehr das Gefühl, dass zum Beispiel, weiß ich nicht, Kultusministerinnen die größten Bremser in diesem System wären. Sie reihen sich zumindest irgendwie in eine gute Reihe ein mit allen anderen Akteuren, die genauso bremsen. Ich würde aber tatsächlich sagen, das ist so, wie soll ich sagen? Also die größte Gefahr, finde ich, in diesen Debatten ist, dass es so einen Pseudokonsens gibt. Schule soll sich ändern und alle nicken und sagen, ja, ja, genau. Und wenn man dann aber fragt, ja, okay, wie soll das denn genau aussehen? Wie soll denn die Schule nach dieser Veränderung aussehen? Dann haben wir überhaupt keinen Konsens mehr. Das meine ich mit Pseudokonsens. Und wenn man sagt, okay, wir sind uns hier offensichtlich alle, weiß ich nicht, 10 Leute oder 16 Leute in dieser Runde einig, Schule soll sich ändern. Womit fangen wir an? Schaffen wir die Noten ab oder die Fächer? Dann haben wir bei 16 Leuten mindestens schon 17 verschiedene Meinungen dazu. Wahrscheinlich auch schon bei 3 Leuten irgendwie sehr unterschiedliche Perspektiven darauf. Und mein Ansatz mit diesen ausführlichen Sachen aus der Zukunft erzählen ist schon auch zu sagen, okay, das ist ein Mittel, diesen Pseudokonsens aufzudecken und ein Stück weiter zu entwickeln. Wir werden vielleicht nicht alle dasselbe Bild nachher haben, aber zumindest, glaube ich, hilft es uns in den Diskursen, wenn wir sagen, okay, das ist das, was wir beibehalten wollen, das ist das, was wir gemeinsam ändern wollen. Hier haben wir auch unterschiedliche Vorstellungen, geht das aufzulösen nebeneinander? Also dieses Abgleichen von verschiedenen Zukunftsbildern ist, glaube ich, sehr wichtig.
Ja, ich meine, und das ist ja tatsächlich, was du sagst, ne? Du machst dich dieses eine Zukunftsbild auf, du machst halt 5 oder 6 auf. Aber dahinter steckt ja schon der Gedanke, so habe ich das verstanden, hört euch auch ein Stück weit auf eine Zukunft, die ihr wollt, ein und verfolgt die auch ein Stück weit. Und das kann bei dem einen eher die, bei dem anderen eher jene sein. Aber wir brauchen Zielbilder, glaube ich.
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Interessanterweise ist ja nun genau während ich dieses Buch geschrieben habe, auch ein anderes Papier erschienen, das auch sowas wie Lernen 2035 heißt, von 3 unterschiedlich gefärbten Kultusministerinnen, sodass ich sagen würde, ja, es ist schon aber Bewegung zu sehen. Das ob das jetzt schnell genug geht und wer noch irgendwie an Bord sein muss. Und das sind alles wichtige Fragen, wo ich auch nicht so richtig gute Antworten drauf habe. Dieses Zielbild ist, glaube ich, schon was, wo wir sagen, es ist so entdeckt sozusagen als Land, das müssen wir erforschen. So, wie kommen wir dahin? Und mein Ziel mit dem Buch ist schon auch, die Leute selbst individuell anzustacheln, egal ob sie jetzt irgendwie Kultusministerin oder Lehrerin oder sowas sind. Weil in den 5 Konzepten sind auch jeweils konzeptionell, wir haben das immer Dornen genannt, versteckt. Also es soll keine Schule dabei sein, wo die Leute sagen, das ist genau meine. Also es gab so Vorarbeiten zu dem Buch. Ich habe mal einen Artikel vor ein paar Jahren bei heise.de geschrieben. Da gab es die Lisa-Rosa-Reformschule, eine der Schulen aus dem Buch. Die hieß damals noch Greta Thunberg-Reformschule vor 5 Jahren. Und da haben dann ganz viele Leute raufgetippt und gesagt, genau die will ich. Und deswegen haben wir jetzt die Schulen alle so umgebaut, dass man irgendwie das liest und sich bei vielen Dingen vielleicht denkt, oh ja, das kann ich mir gut vorstellen und das finde ich ja sympathisch. Und dann kommt man auf die nächste Seite und denkt sich, das will ich aber gar nicht so. Also das, oder das kann ich mir nicht vorstellen oder das funktioniert eh nicht oder das ist vollkommen unrealistisch oder das und das fehlt mir. Und ich glaube, wenn die Leute da sozusagen erstmal unterwegs sind, dann sind sie schon halb in dem Reflektieren ihrer eigenen Zukunftsbilder.
Jöran Muß-Mehrholz, ganz herzlichen Dank. Am Ende des Gipfels der Bildung oder eines Gipfels der Bildung, da kommen wir immer mit einem Bildungsfunfact. Etwas, was hoffentlich die meisten, die uns zuhören, noch nicht gewusst haben, nicht gehört haben, was sie vielleicht ein bisschen überrascht und vielleicht auch, wie du sagst, vielleicht sogar so einen Effekt auslösen wie, das will ich aber gar nicht, das finde ich gar nicht so gut oder was auch immer. Patrick, hast du einen Bildungsfunfact für uns?
Ja, na klar. Und einen, der auch zu dem heutigen Thema passt. Ich hätte ja gerne mal nachgefragt, wer die beiden Politikerinnen sind, die dein Buch wahrscheinlich gelesen haben und das positiv rezipieren, das wird uns wahrscheinlich nicht verraten. Ich hoffe, es sind herausragende Bildungspolitikerinnen.
Lass ihn noch mal kurz, willst du es noch sagen, Jöran?
Also es gibt auf der Website so eine Testimonial-Sammlung, da ist zumindest ein Name dabei. Das kann man selber nachgucken.
Sehr geschickt. Jetzt müssen alle erstmal auf Jörans Website gucken.
Genau. Aber apropos, also das Thema Webseite, WLAN, hängt ja alles zusammen. Deutschland hat inzwischen, das ist der Fun Fact, inzwischen mehr Digitalstrategien als stabile WLAN-Netze an Schulen. Ja, das hat eine Studie von Bitkom, die ist jetzt von 2024, aber ich glaube, bei dem Reformtempo, was wir auch haben, wird es immer noch stimmen. Ungefähr 40% der Schulen haben gutes WLAN, also mehr als die Hälfte haben wir noch nicht erreicht. Und die Lehrer klagen auch darüber. Und viele sagen, es gibt an vielen Schulen immer noch den Beamer als modernstes Gerät im Klassenzimmer. Und das andere, was so eine Digitalisierung sein sollte, ist eben noch nicht da. Das vielleicht als kleiner Fun-Fact. Also mehr Bildungsstrategien als WLAN an Schulen. Operativ ist da noch einiges nachzuholen.
Jöran, trifft das deine Wahrnehmung? Trifft das deine Wahrnehmung der Wirklichkeit?
Das ist die Frage, auf welcher Seite der Waage will man operieren? Und ich will jetzt nicht unbedingt sagen, wir brauchen viel weniger Konzepte, ist viel schwieriger, aber das mit dem flächendeckenden WLAN 2025 nicht da ist, ist zum Verzweifeln.
Wahnsinn, oder? Aber dafür, wie gesagt, wir sind gut im Strategien aufstellen. Ganz herzlichen Dank, Jöran Muß-Mehrholz. Ja, und vielen Dank an alle, die heute zugehört haben. Und ich kann mir vorstellen, dass das, was Jöran erzählt hat, durchaus auch Assoziationen, Zuspruch, Widerworte auslöst. Ideen, wie man Schule besser und anders machen kann, sagen Sie es uns, schreiben Sie es uns gerne in den Kommentaren zum Podcast. Wir sind auch immer froh über Tipps für Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Patrick, habe ich noch was vergessen zu sagen?
Nee, aber man kann das dann ganz gut über die Viada-Blog-Seite, das kann ich ja für dich jetzt mal stellvertretend sagen.
Ja,
Viada-Blog ist ja der wichtigste bildungspolitische Blog, den wir in Deutschland haben. Kann ich so formulieren als Schleichwerbung für Jan Martin, da mal draufschauen. Und wenn eben Tipps da sind, wir sind immer offen für Gesprächsinhalte wie diesen hier. Und nochmal ganz herzlichen Dank auch an Jöran Muß-Mehrholz an dieser Stelle. Und wir sagen nur, wie immer, tschüss.
Tschüss, danke. Bis zum nächsten Gipfel der Bildung. Alles Gute.